Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Also ich bin zum ersten Mal auf dem Kirchentag und das Wetter ist passend, wunderbar. So, und die erste Halle, die ich jetzt durch habe, richtig klasse. Ich bin beeindruckt. Ich komme wieder.
Seit ich 13 Jahre alt bin, 1983 auf dem Kirchentag hier in Hannover, sind wir gestartet, noch mit der Kirchenjugend in Gleidingen gezeltet.
Es ist total schön. Die Atmosphäre ist schön und die Begegnung.
Super Atmosphäre, toll vom neuen Rathaus und ich bin begeistert. Aber das Wetter spielt natürlich auch mit.
Ich bin froh, hier zu sein und diese Tage hier zu genießen.
Ja, also ich bin von vornherein gerne hergekommen, weil ich das immer mal wieder mitgemacht habe und mir das immer was gegeben hat. Inhaltliche Impulse, auch immer wieder unverhoffte Gemeinschaft. Musik ist auch immer wichtig.
Yoga, Meditation, Bibelarbeit, also doch, da kommt noch einiges. Ich find's spannend.
Besucherinnen und Besucher des Evangelischen Kirchentags in Hannover. Bei anfangs herrlichem Wetter sind Zehntausende in der niedersächsischen Landeshauptstadt zusammengekommen, um unter dem Kirchentagsmotto »Mutig, stark, beherzt« 5 Tage zu beten, zu singen, zu feiern und zu diskutieren.
Wir blicken zurück auf die wichtigsten Themen, auf die Musik und die Atmosphäre des Kirchentages. Zu dieser Folge von Vertikal Horizontal begrüßen Sie und euch Martina Kothe
und Michael Hollenbach. Martina, ein Auftritt, der beim Kirchentag mit Spannung erwartet wurde, das war sicherlich der US-amerikanischen Bischöfin Marion Buddy. Sie ist ja berühmt geworden, als sie kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump diesem ins Gewissen redete und dazu aufrief, Erbarmen und Mitgefühl mit den Schwächsten zu zeigen. Martina, du hast Marion Buddy bei ihrer Bibelarbeit in der Messehalle beobachtet und hast auch mit ihr länger gesprochen.
Ja, es war ein beeindruckender Auftritt. Also als sie in der Messehalle dann auf die Bühne kam, da brandete ein Applaus auf, wie für einen Rockstar. Die Menschen sind von ihren Sitzen, von den Pappkartons gesprungen, auf denen man ja traditionell auf dem Kirchentag sitzt. Und du hast es erwähnt, ich habe dann nach dieser Bibelarbeit noch mit Marion Buddy gesprochen und habe sie natürlich auch gleich nach ihrem berühmtesten Auftritt, nämlich in dem Gottesdienst mit Donald Trump, befragt.
Bischöfin Buddy, Sie sind weltweit bekannt geworden, als Sie direkt mit Donald Trump gesprochen haben beim Gottesdienst zu seiner Amtseinführung, der ja auch weltweit übertragen wurde. Darf ich Sie fragen, inwieweit sich Ihr Leben verändert hat, seit Sie diesen Schritt gegangen sind, also all Ihren Mut, Ihre Kraft zusammengenommen haben und ihn direkt angesprochen haben?
Ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten und wir stimmten überein, dass es in den USA bisher nicht viele christliche Ausdrucksformen in der Öffentlichkeit gab, die sich mit der Barmherzigkeit, dem Mitgefühl und der Liebe Gottes beschäftigt haben. Deshalb bin ich dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, so viele Menschen daran zu erinnern, dass Jesus uns genau dieses Bild vermittelt. Obwohl ich diese Aufmerksamkeit nicht gewohnt bin, glaube ich nicht, dass es wirklich um mich geht. Ich denke, es geht um die Botschaft. Und wenn ich mich daran erinnere, kann ich meinen Standpunkt vertreten. Es wird nicht ewig so bleiben, nicht wahr? Ich werde bald wieder zu meinem normalen Leben zurückkehren und das ist in Ordnung. Aber wenn ich jetzt dazu beitragen kann, die Menschen hier in Deutschland und in meinem eigenen Land daran zu erinnern, dass ich glaube, dass Gott möchte, dass wir einander mit den Augen der Liebe betrachten, dann fühle ich mich geehrt. Wanting us to look at one another with eyes of love, then I'm
honored to do so. Maybe courage is some sort of muscle. Vielleicht ist ja Mut auch eine Art Muskel, den man trainieren kann.
I don't know that it ever gets easier to do something hard, you know, but you remember that you've done hard things in the past.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube nicht, dass es jemals leichter wird, was Schwieriges zu tun, nicht wahr? Aber man erinnert sich daran, dass man in der Vergangenheit schon Schwieriges durchgemacht hat. Und das hilft einem. Oder wenn man eine echte Enttäuschung erlebt hat. Das ist nie leicht. Oder Trauer, wenn man sowas durchmacht, als wäre es das erste Mal. Aber die Tatsache, dass man sowas schon mal durchgemacht hat, oder noch besser, jemand hat es durchgemacht und überlebt, und man sieht ihn und denkt, okay, das ist das Schwierigste, was ich je gemacht habe. Aber andere haben das schon überlebt und führen nun ein gutes, glückliches Leben. okay, dann gibt es auch für mich Hoffnung. Und ich denke, wir haben uns auf diese Weise gegenseitig Mut gemacht.
I think you give a lot of courage to lots of people.
Thank you. I'm very happy to hear that.
Ich habe gelesen, dass Donald Trump eine Kommission für Religionsfreiheit ins Leben gerufen hat. Sind Sie besorgt?
Well, yes. I worry that the religious leaders with whom he is most aligned see.
Nun ja, ich mache mir Sorgen. Die religiösen Führer, mit denen er größtenteils verbunden ist, sehen das Christentum in den USA in gewisser Weise stark bedroht. Es gibt eine Tendenz, diese besondere Form des Christentums mit der Trump-Philosophie in Verbindung zu bringen. Ich finde, dann, wenn Religion der politischen Macht zu nahe kommt, ist es immer eine Gefahr. Es gibt viel Grund zur Sorge. Das ähnelt nicht den Lehren Christi. Ich möchte nicht übermäßig kritisch sein, aber ich mache mir Sorgen über eine Glaubensausrichtung, die so eng mit politischer Macht verbunden ist. Und die scheint ziemlich intolerant zu sein. Und außerdem wird sie anderen Traditionen, Glaubensrichtungen und der Vielfalt unseres Landes nicht gerecht.
Außerdem ist es ja auch ein guter Zeitpunkt, ein Buch über Tapferkeit und Mut und wie man den erlangt, zu veröffentlichen. Ich würde gern mit etwas Hoffnungsvollem enden.
Well, you know, as speaking as a Christian, I would say that there isn't a need to manufacture hope.
Als Christin würde ich sagen, man muss die Hoffnung nicht künstlich herstellen. Sie wird uns als Geschenk und als Übung zuteil. Deshalb würde ich uns allen wünschen, offen zu sein für Überraschungen und für den Geist, der in uns und unter uns wirkt. Er wird uns auf Wege führen, die wir noch nicht erkennen können. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ein wenig Hoffnung. Aber es liegt nicht an uns allein. Es gibt einen guten Geist im Universum. Es gibt einen Geist der Liebe und wir wissen das und wir spüren ihn. Und er macht uns Mut. Und ich denke, wenn wir ihn im Auge behalten, gibt es Hoffnung. Und in dieser Hoffnung mache ich weiter.
And it's on that hope that I carry on.
Bishop Buddy, thank you so much for the interview.
Oh, it's my pleasure. Thank you. And all the best to you and to your audience.
Bischofin Buddy, vielen Dank für das Interview.
Es ist mir ein Vergnügen. Danke und alles Gute für Sie und Ihr Publikum.
Ja, Martina, der Andrang zu dieser Bibelarbeit von Marion Buddy war ja gewaltig. Also ich hatte gehört, es sollen 5000 Menschen in der Halle gewesen sein. Aber was ich auch gemerkt habe bei vielen Veranstaltungen, die Hallen waren voll. Also die Helferinnen und Helfer mussten den Menschen am Eingang oft sagen, tut mir leid, sie können nicht mehr rein.
Na, kommt nicht mehr rein.
Welcher Saal ist überfüllt?
Alle.
Alle?
Wie kann das sein, wenn die erst um 9 aufmachen?
Ja, weil alle Leute vor der Tür campen und dann kommen sie rein.
Wer um 9:30 morgens zu den Bibelarbeiten einen Platz in der Halle bekommen wollte, der musste schon früh auf- und anstehen.
Ein wesentliches Thema in Hannover war ja auch, wie kann man den Frieden bewahren, wie kann man Kriege beenden. Und darüber wurde nicht nur auf dem Kirchentag selbst debattiert. Christliche Friedensgruppen hatten auch zu einer gesonderten Friedenssynode eingeladen, die sich zwar nicht als Gegenveranstaltung zum Kirchentag verstand, aber unter der Schirmherrschaft der früheren hannoverschen Bischöfin Margot Käßmann deutlich pazifistische Positionen bezog. Christina Maria Purkert berichtet über die Friedensfrage auf dem Kirchentag.
Um die 300 Menschen haben den Weg gefunden in die Verdi-Höfe von Hannover. Graue Häupter dominieren die Versammlung. Manche haben ihre lila Friedenstücher vom Kirchentag 1983 umgebunden. Margot Käßmann war damals eine junge, friedensbewegte Studentin, die an den großen Kundgebungen teilnahm. Entsprechend erfreut sind die alten Weggefährten und Gefährtinnen über ihre Schirmherrschaft der Versammlung und die Friedensworte.
Mit diesen langen Vorworten erkläre ich die Friedenssynode für eröffnet.
Eine Synode als ökumenische Basisversammlung hat die Initiative Christlicher Friedensruf gewählt, um der pazifistischen Position in der Kirche mehr Gewicht zu geben. Denn die Mitorganisatorin Susanne Büttner irritiert,
dass die offiziellen Kirchenleitungen, die Synoden und auch der Kirchentag, sagen wir, diese Stimme eher unterrepräsentieren. Die Podien hier auf dem Kirchentag sind immer auch mit der Militärseelsorge. Es gibt auch nur noch eines. Und wir haben eben hier jetzt die ganzen Friedensinitiativen zusammengefasst, um die Expertise hier zusammenzubringen.
Als Gegenveranstaltung zum Kirchentag versteht sich das Friedenszentrum aber nicht. Und auch die Generalsekretärin des Kirchentags, Christine Jahn, sieht keinen offenen Streit mit den pazifistischen Gruppen.
Es geht hier nicht um Ausschluss oder nicht mitmachen dürfen, sondern wir haben einfach andere Wege, zu einem Programm zu kommen.
Langjährige Kirchentagsbesucher wie der rheinische Theologiedezernent Volker Harmann bedauern das.
Als Kirchentagsbesucher hier, finde ich, ist das ein Verlust für den Kirchentag letztlich.
Dass es dann die Friedenssynode aber gibt und sie gleich zu Beginn den Friedensruf von Christinnen und Christen mit dem Motto »Friedensfähig werden« verabschiedet hat, freut dann nicht nur den Rheinländer. 7 biblisch begründete Thesen zu gewaltfreiem Widerstand, Rüstungsexporten oder auch gerechter Wirtschaft als Voraussetzung für Frieden sollen später in den Kirchengemeinden diskutiert werden. Stimmen von Kirchentagsbesuchern dazu.
Ein ganz radikaler Pazifismus, der erscheint mir tatsächlich aus der Zeit gefallen.
Vom Herz auch. Würde ich sagen, bin ich auch Pazifist, aber ich sehe auch die Probleme und habe aber den Eindruck, dass man sich hier am Kirchentag sehr differenziert damit auseinandersetzt.
Zur Debatte beitragen sollen auch die Workshops und Aktivitäten der evangelischen Militärseelsorge. Militärdekanin Kerstin Lammer bietet zum Beispiel Workshops zu kindgerechtem Reden über Krieg an. Sie bemerkt insgesamt ein steigendes Interesse an den Diskussionsforen der Militärseelsorge. Eines ist ihr dabei aber wichtig.
Soldatinnen und Soldaten sind keine Kriegstreue, sind keine Mörder, sind nicht die, die interessiert daran sind, dass es eine militärische Eskalation gibt. Ganz im Gegenteil. Die verstehen sich selbst als Pazifisten. Die verstehen sich so, dass sie dafür da sind, den Frieden zu sichern.
Ein Thema war natürlich auch der Skandal um die sexualisierte Gewalt und die mangelnde Aufarbeitung in der evangelischen Kirche. Die große Forum-Studie hatte im vergangenen Jahr festgestellt, dass in evangelischen Kirchen und der Diakonie zwischen 1946 und 2020 mindestens 2225 Menschen Betroffene sexualisierter Gewalt waren. Ein Thema, mit dem sich die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst intensiv befasst. Sie ist Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD. Und auf einem Podium des Kirchentags räumte sie offen ein, dass ihre Kirche noch immer zu wenig auf Betroffene zugehe.
Die Tür müsste weit offen stehen. Sie tut es nicht. Sie ist nach wie vor abweisend, ignorant, lieblos. Und es ist meine Tür. Ich bin hinter der Tür. Und ich trage Verantwortung dafür, was hinter der Tür passiert, ob die Tür offen ist oder nicht.
Den Klimawandel konnte man auf dem Kirchentag ja fast schon unmittelbar fühlen. Am 1. Mai gab es sommerliche Temperaturen um die 25 Grad und mehr. Und auch wenn der Klimawandel in der politischen Debatte in Deutschland momentan nicht gerade heiß diskutiert wird, den Kirchentag lässt das Thema nicht kalt, wie Friederike Wede berichtet.
Keine Klimakleber, kein lautstarker Protest bislang beim Kirchentag in Hannover. Und trotzdem, Klimaschutz beschäftigt die Besucher. Bei einer Bibelarbeit zu einem Text aus dem Markus-Evangelium spricht Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel über das politische Ringen beim G20-Gipfel 2017, als die USA ihren Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen erklärten. Auch Papst Franziskus habe sie damals zu einer Kompromisslösung inspiriert, so Merkel. Die gemeinsame Abschlusserklärung der G20 war damit gerettet. Das Klima insgesamt nicht.
Tatsache bleibt, trotz aller Mühe, trotz aller nationalen Anstrengungen, muss man ja sagen, gerecht werden wir dieser Menschheitsaufgabe bis heute nicht.
Das klang fast wie ein Schuldeingeständnis der Altkanzlerin. Klimaaktivistin Luisa Neubauer sprach zeitgleich in einer Dialogbibelarbeit mit dem Bischof für Berlin und Brandenburg Christian Stäblein im Messezentrum. Es geht um eine Frau, die Jesus widerspricht und ihn so umstimmt. Als Aufruf zu zivilem Ungehorsam versteht das Luisa Neubauer.
Dieser Widerspruch in dieser Geschichte, der ist bedeutsam, weil er aus einer echten Überzeugung kommt und aus einer echten Gewissheit, ich muss hier was tun. Und das ist eine Haltung, die wir so dringend brauchen. Auch in der heutigen Zeit. Wenn wir uns nicht kümmern, dann macht das gerade niemand. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir die Lebensgrundlagen, die Schöpfung bewahren, dann wird man unsere Lebensgrundlagen zu häckseln, bis da nichts mehr an Profit rauszuquetschen ist.
Die Klimadebatte dreht sich auf dem Kirchentag in Hannover auch um Fragen der Gerechtigkeit. Wer lebt auf wessen Kosten? Wer leidet unter den Auswirkungen? Vor allem Frauen, sagt sie, Adenike Oladosu, Klimaaktivistin und Ökofeministin aus Nigeria. In ihrer Heimat setzt sie sich für den Schutz des Tschadsees ein, der seit den 1960er Jahren mehr als 90% seiner Fläche verloren hat, was vor allem Frauen auf der Suche nach Wasser zu weiten Fußmärschen zwingt. Deutsche Investitionen in die Gas- und Ölförderung verschärfen die Krise, so die Klimaaktivistin. Also fragen Sie die Regierung, wofür investiert ihr? Dafür, dass Leute ihre Heimat verlieren oder um neue Klimaflüchtlinge zu schaffen? Wohin geht das Geld? In Klimagerechtigkeit? In Nachhaltigkeit? Denn wenn man in fossile Energien investiert, verursacht das viel Leid, das sich ebenso wenig wieder gut machen lässt wie zerstörtes Leben. Klimaschutz. Auf dem Kirchentag ist das Thema nicht verschwunden, im Gegenteil. Es hat sich weiterentwickelt, so scheint es, ist mit seinen sozialethischen und politischen Dimensionen in vieler Munde.
Musik überall, also egal wo ich auf dem Kirchentag unterwegs war, ob in der Innenstadt oder auf dem Messegelände, von irgendwoher war eigentlich immer ein Bläserensemble zu hören und das vermittelte schon, zumindest für die meisten, eine tolle Atmosphäre.
So lautete, ja auch nicht zufällig, der Titel einer Podiumsdiskussion im Zentrum Kirchenmusik, Superkraft Musik. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und so war auch der Kirchentag in Hannover geprägt von sehr viel Musik. Das hast du eben ja schon erwähnt, Michael. Es gab große Konzerte, kleine Workshops. Man konnte jüdische Lieder singen oder Gospel, mitsingen, mitmusizieren oder einfach nur zuhören. Für jeden war da was dabei, wie Brigitte Lehnhoff beobachtet hat.
Das Zentrum Kinder auf dem Kirchentag. Ein Saal, rappelvoll mit etwa 50 Kindern zwischen 2 und 8 Jahren, Eltern und Großeltern. Gemeinsam sind sie auf den Spuren von Franz von Assisi. Der zähmte bekanntlich einen Wolf und respektierte nicht nur alle Menschen, sondern auch alle Tiere als Geschöpfe Gottes. Pastor Thorsten Leisser und Pastorin Hanna Dallmeier haben ein Musical über Franz von Assisi komponiert, weil die Probleme heute denen vor 800 Jahren ganz ähnlich seien. In dem Workshop für Kinder wollen sie deshalb auch diese Botschaft vermitteln. Franziskus vertraute auf Gott und hatte keine Angst.
Wir leben ja in so Zeiten, die ziemlich verrückt sind, auch mit sehr verschiedenen Herausforderungen, Klima, Kriege, Umverteilung, Ungerechtigkeit. Und da muss man manchmal auch nach Hoffnungsgeschichten suchen. Und die Geschichte von Franziskus und Clara von Assisi, die kommt auch in unserem Musical vor, ist eine solche Hoffnungsgeschichte, so ein Leuchten, wie es anders gehen kann.
Eltern wie Dirk und Deborah Mutz aus dem Landkreis Dahme-Spreewald nehmen diese Hoffnungsgeschichte dankbar an.
Ich finde es hervorragend, dass solche Projekte mit Kindern erarbeitet werden und auch so spielerisch aufgearbeitet werden. Es sollte mehr solche Projekte geben, wo Kinder eingebunden werden und auch mit Singen und Tanzen. Das macht ihnen Spaß, da lernen sie auch viel bei.
Eine Premiere auf dem Evangelischen Kirchentag war das Rund-um-die-Uhr-Singen. 24 Stunden lang, nonstop, Tag und Nacht, kamen Singbegeisterte in die Christuskirche, die genutzt wird als Gottesdienst- und Konzertort, Chor- und Probenzentrum. Zu jeder vollen Stunde gestalteten Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland ein Programm zum Mitmachen in großer stilistischer Bandbreite. Von traditionellen Chorälen über Gospel, Soul und Pop bis hin zu Kirchentagsliedern. Dieses und weitere eher ruhige Lieder sangen Menschen, um musikalisch ihre Trauer zu verarbeiten. Andere kamen, um Gott und das Leben zu feiern. Zum Beispiel mit Judy Bailey und ihrer Band. Thank you, Heavenly Father, for your love for me. I'm forever grateful that you sacrificed your son. Die in Barbados aufgewachsene Musikerin christlicher Popmusik lebt heute in Deutschland. Mit ihrem Temperament reißt sie in wenigen Minuten 360 Mitsingende von ihren Stühlen. Was am Rund-um-die-Uhr-Singen begeistert, bringt diese junge Frau auf den Punkt.
Ich finde es halt richtig schön, weil du hast halt eigentlich die ganze Zeit so eine Gemeinschaft da und du spürst das halt wirklich deutlich, wie toll das ist, dass so viele Menschen dazu kommen und dass es halt die ganze Zeit ist.
Ulf Pankoke ist in der Hannoverschen Landeskirche mitverantwortlich für das Projekt Vision Kirchenmusik. Es geht darum, besondere Begegnungen mit Kirchenmusik zu ermöglichen. Den Erfolg des Mitsing-Experiments beschreibt Pankoke so.
Es ist das Singen allgemein, was so beseelt und was den Menschen Freude macht, wenn sie mit einstimmen können, wenn sie selbstwirksam merken, dass sie die Musik machen, das begeistert.
Zum Mitsingen begeistern soll auch das neue evangelische Gesangbuch. Voraussichtlich 2028 wird es fertig sein. Auf dem Kirchentag wurde erstmals das Layout vorgestellt. Das Buch wird einen dunkelblauen Einband haben, darauf ein dezentes, zeitloses Logo. Ein Kreis aus 7 farblich unterschiedlichen Segmenten. Jedes Farbsegment steht für ein Kapitel im Buch. Etwa für das Kapitel Tageszeit, Jahreszeit oder Feierzeit. Und in den farblich markierten Kapiteln werden nicht nur Lieder zu finden sein, sondern auch Texte.
Beispielsweise eine Morgenandacht wird sich nicht in einer Textwüste im hinteren Teil des Gesangbuches finden, sondern mitten unter den Morgenliedern, ganz zu Beginn. Alles, was mit dem Gottesdienst zu tun hat, wird sich in der Rubrik Feierzeit finden. Und zwar sowohl die passenden Lieder als auch entsprechend ausgewählte Texte.
Christian Verwohlt ist Gemeindepastor in Büsum und im Projektteam für das neue Gesangbuch mitverantwortlich für das Layout.
Und in dem Moment, wo dieses Gesangbuch freundlich daherkommt und einladend, neugierig macht, tatsächlich links und rechts noch etwas weiter zu blättern, können wir Menschen erreichen, die wir auf andere Weise nicht so schnell angesprochen bekommen. Ich habe da eine große Hoffnung, dass dieses Gesangbuch zu einem echten Lebensbegleiter werden kann, der Menschen auch überrascht, die nämlich mit dieser Vielfalt und dieser individuellen Tiefe nicht gerechnet hätten.
Michael, nach dem Kirchentag ist ja auch irgendwie vor dem Kirchentag. In 2 Jahren findet der nächste Kirchentag in Düsseldorf statt und zuvor im kommenden Jahr der Katholikentag in Würzburg.
Und in der kommenden Woche beginnt ja in Rom das Konklave und die Frage, wer wird der nächste Papst? Ein Thema, das auch die Christinnen und Christen in Hannover auf dem evangelischen Kirchentag beschäftigte.
Ich hoffe natürlich, dass ein Papst gefunden wird, der den Weg von Papst Franziskus der Öffnung, der Modernisierung der Kirche weitergeht.
Franziskus war einfach irgendwie ein toller Mensch, sehr offen für das, dass er Papst war und für die Armen da. Und ich habe die Befürchtung, dass es wieder enger wird.
Es geht uns alle, denke ich, etwas an. Und ich würde mir wünschen auf jeden Fall, dass jemand jetzt wirklich da an die Spitze kommt, der das Programm von Papst Franziskus auch so ein bisschen vorantreibt und ein bisschen ja, Richtung moderne Kirche sich bewegt.
Es ist ganz wichtig, dass der nächste Papst vor allen Dingen auch die Ökumene wieder in den Blick nimmt.
Mich hat der Papst Franziskus deswegen besonders beeindruckt, weil er in meinen Augen die Sache der Kirche, des Christseins sehr hoch bewertet hat. Wir helfen denen, die Hilfe brauchen. Für mich wäre solch ein Nachfolger, der diesen Weg weitergeht, sehr wichtig.
Mit diesem Ausblick kommen wir zum Ende dieser Folge Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft über den 39. Evangelischen Kirchentag in Hannover, der heute zu Ende geht.
Für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es wie immer eine Adresse vertikalhorizontal in einem Wort @ndr.de. Diesen Podcast kann man abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de/info oder in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschieden sich Michael Hollenbach
und Martina Kothe.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.